Willkommen bei Sleek Creative Minds auf Sunshine Live, dem Format, das kreative Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft ins Gespräch bringt. Mein heutiger Gast ist dort zu Hause, wo ihr gerade seid, in der elektronischen Musik. Sie ist in Limburg aufgewachsen, hat in Frankfurt studiert, ist nach Berlin gegangen und von dort aus auf die größten Bühnen der Welt. Tomorrowland, Coachella, Ibiza, Ministry of Sound in London. Als einzige deutsche Frau bei Coachella. Sie hat mit David Guetta gearbeitet, ein eigenes Label gegründet und hört privat so gut wie keine Musik. Herzlich willkommen, Laura Häberle, besser bekannt als Lofra.
Hallo, schön, dass ich da sein darf, Christian.
Was soll ich eigentlich sagen, Laura oder Lofra? Wie möchtest du angesprochen werden?
Also ich bin mittlerweile mit beiden fein. Also viele denken ja, dass Lofra mein Name ist. Wie du möchtest.
Weil wir ein sehr persönliches Gespräch führen, würde ich dich bei deinem richtigen Namen ansprechen. Das ist Laura. Laura, die erste Frage, ist eigentlich ein DJ-Set Handwerk oder Kunst? Oder ist diese Unterscheidung vollkommen egal?
Ich würde auf jeden Fall sagen, beides. Das Auflegen an sich, das kann ich jedem super schnell beibringen. Ne? Das bringe ich dir gerne morgen bei. Aber das Gehör und das Gefühl für die Musik, Tracks und wie alles harmonisch zusammenspielt, das ist auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall nicht so schnell lernt. Da muss man schon auf jeden Fall ein Gefühl für haben. Und das würde ich schon sagen, das ist eine Kunst.
Sehr schön. Dein erster viraler Track war ein Bootleg-Remix von Marvin Gaye. Den hat Universal Music dann gelöscht bei SoundCloud. Da hatte er aber, glaube ich, schon ein paar Millionen Downloads. Dir aber gleichzeitig einen Deal angeboten, bei dem du keinen Cent verdient hast.
Ja.
Und toller Deal, ehrlicherweise. Hast du unterschrieben diesen Vertrag dann? Also du hast den Vertrag dann unterschrieben. Aber was sagt das über die Musikindustrie aus und über dich?
Naja, es ist ja so, was ich da gemacht habe, war ja nicht legal. Also ich darf ja nicht einfach geistiges Eigentum von einem Künstler nehmen und eigentlich was Neues draus machen. Und deswegen haben sie den auch runtergenommen. Ne? Auch weil sie, glaube ich, zu der Zeit auch ein bisschen Stress mit Soundcloud hatten, Universal und Soundcloud. Ich glaube, da war damals was. Und dann wurde der runtergenommen. Das war für mich natürlich absolute Krise, weil der schon so viele Millionen Streams hatte und das mein Soundcloud-Wonder war. Ich habe ja gedacht, ach du liebe Güte, jetzt kommt irgendwie eine Millionenklage auf den Tisch geflattert und hatte wirklich Schiss davor. Aber es kam dann eine E-Mail und da haben sie mir auf jeden Fall haben sie mit erhobenem Finger mir geschrieben, dass das natürlich nicht cool ist, was ich da gemacht habe, aber sie den Mix natürlich so cool finden, dass sie den gerne rausbringen würden. Also deswegen bin ich ja noch mit einem schönen blauen Auge davon gekommen.
Wie ist das eigentlich? Ihr remixt ja ganz viel. Muss man das dann anmelden vorher oder wie funktioniert das? Also ich höre sehr viel deine Musik beim Laufen, das weißt du. Und du nutzt ja ganz viel so aus den 80er, 90er Jahren.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Also natürlich darf ich Bootlegs und Remixe machen und darf die dann spielen. Also das ist kein Problem. Nur rausbringen natürlich nicht. Öffentlich machen, das darf ich natürlich nicht. Ich darf die für einen eigenen Gebrauch benutzen und das ist gar kein Problem. Aber natürlich den richtig auf einem Label releasen, das darf ich so nicht. Da muss das wirklich über 1000 Tische und das kann wirklich Jahre dauern. Wirklich, wirklich Jahre und auch viel schief gehen. Also mir ist auch schon viel dabei schief gegangen und habe auch schon viel Geld in die Hand genommen für gewisse Remix oder Remakes, die da nie zustande gekommen sind, weil dann einfach irgendjemand, der den Track mitgemacht hat, das Original mitgemacht hat, dann gesagt hat, nö, doch nicht.
Du hast in Frankfurt Kommunikationsdesign studiert.
Genau, und Kunst, ja.
Ja, und Kunst. Wann wurde dir klar, dass du damit etwas ganz anderes machst als deine anderen Absolventen?
Das war mir erstmal gar nicht so klar. Ich hatte angefangen dann mit einer Playlist für meine Freunde auf YouTube. Ich habe Soundcloud entdeckt für mich und habe da Newcomer mir angehört und fand das total spannend, dass da so viele coole junge Künstler da drauf sind, die einfach Musik machen. Das war für mich ja natürlich auch was ganz Neues und fand das total cool und habe dann die Tracks, die ich cool fand, einfach auf YouTube hochgeladen. Mit einem coolen Bild und so und habe da auf ein bisschen was zu geschrieben und ja, irgendwie fand ich das irgendwie ganz, ganz cool. Was ich natürlich nicht erwartet habe, dass dieser Channel auf einmal explodiert ist. Das war dann nicht mehr nur eine Playlist, das war dann auf einmal einer der größten Musikchannel, die es gab für Deep House zu der Zeit.
Sie hatte, muss man dazu sagen, du hattest 2,5 Millionen Follower, glaube ich.
Zu der Zeit, ja. Und der ist ja dann immer noch weiter gewachsen. Mhm. Ja, ich war dann fertig mit dem Studium und hatte damals meinen Ex-Freund damals kennengelernt, der Musik gemacht hat, den ich auch, den ich halt durch den Channel halt auch kennengelernt hatte. Und bin dann der Liebe wegen nach Berlin gezogen. Und dann war mir einfach sehr schnell klar, okay, ich habe ein Gefühl dafür, es macht mir Spaß. Und ich lerne jetzt produzieren und auflegen. Das war, ja, es hört sich jetzt an, als wäre das eine Nacht- und Nebelaktion gewesen, aber es war schon so ein schleichender Prozess, dass ich mich da schon damit angefreundet hatte. Und ich habe dann auch in Berlin habe ich noch hier einen Job gehabt, Kommunikationsdesign gemacht und habe auch noch gefreelanced. Habe zum Beispiel auch für die alte Magdalena, den Club, Grafiken gemacht und als Bezahlung habe ich damals auch meinen allerersten Player, meinen allerersten Mixer bekommen. Das war natürlich richtig cool, so ein richtig abgeralterten Mixer. Der funktioniert aber immer noch, top. Und meine ersten Player, darauf habe ich dann auch am meisten geübt. Aber geübt habe ich wirklich mit sehr, sehr alten Playern. Ach du liebes bisschen, da haben wir noch CDs gebrannt.
Ja, du sagst, du warst nie ganz zufrieden, immer hungrig, immer mehr. Empfindest du das als Stärke oder ist das für dich eine Last?
Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein guter Mix aus beidem. Also wenn du den einen Berg erklommen hast, dann gibt es natürlich den nächsten Himalaya, auf den du drauf möchtest. Und das ist immer so. Man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie eine Clubnummer haben, die durch die Decke geht und dann geht die durch die Decke und dann möchtest du aber die nächsten drei auch durch die Decke haben. Das ist so, also bei mir ist das so und ich denke auch bei vielen anderen Künstlern ist das so. Das ist dass man immer höher, schneller, weiter. Manchmal vergehen die Festivalsommer so schnell, dass man gar nicht drüber nachdenkt im Moment, wie krass das eigentlich alles ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ist schon wundervoll, was man da eigentlich macht und die Menschen, die man da zum Strahlen bringt und dass man mit denen connected auf der ganzen Welt. Das ist schon sehr, sehr besonders und das rast so schnell vorbei und wenn ich dann so im Herbst, Winter dann mal so eine Woche irgendwo mal eine Auszeit nehme und dann da sitze und dann denke ich mir so, wow, der Sommer, der ist wieder nur an mir vorbei geflogen, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich kann mich gar nicht erinnern an Dinge, die abgeschlossen sind sozusagen. Also weil ich immer nach vorne gucke und wenn man mich fragt, Mensch, was ist so deine Lieblingsgeschichte aus dem letzten Sleek von der Printausgabe, dann muss ich echt lange nachdenken, weil es ist weg. Und es ist in der Tat ein bisschen schade, weil diese vielen tollen Gespräche, die ich führen darf, die sind natürlich irgendwo da, aber die sind ganz tief versteckt in Tiefen des Gehirns, weil ich in der Tat auch immer nach vorne gucke, nach der nächsten tolleren, größeren Geschichte.
Ja, viele fragen mich auch immer, was war denn jetzt so der krasseste Gig, den du jemals hattest oder so? Das kann ich gar nicht sagen. Ne? Also klar, natürlich ist von Ibiza, Coachella, Tomorrowland, natürlich ist das super krass. Aber ich hatte natürlich auch legendäre Nächte in kleinen Underground-Clubs, wo man bis morgens gefeiert hat und alle sich in den Arm gelegen haben.
Kurze Zwischenfrage mal, was macht eigentlich mehr Spaß? 20, 30.000 Menschen auf so einem Festival oder kleiner Club, 100 Leute, die aber alle abgehen ohne Ende.
Das ist ein ganz anderer Vibe. Mhm. Ne? Also du bereitest dich auch ganz anders drauf vor, musikalisch und auch mental. 20, 30.000 Menschen, das ist natürlich, das kann man gar nicht so greifen. Das Krasseste, was ich mal hatte, die meiste Menschenmenge war in Montenegro mit David Guetta mit 100.000 Menschen. Und da muss einem aber auch klar sein, dass es ohne Mikrofon fast unmöglich ist, die Menschen zu kriegen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Miteinander. Oder auch dann auf Festivals, wenn so viele Menschen da stehen, da überlegt man schon mehr, welche Tracks natürlich die Leute, so viele Menschen halt dann auch abholt am Ende des Tages. Ne? In einem Club mit 100 Leuten, da weiß ich, okay, wenn ich Glück habe, kommen die wirklich auch alle zum, wegen mir. Und dann möchten die genau das, was ich denen anbiete. Und dann ist da natürlich so, am besten 2-3 Stunden voller Ekstase, ja.
Aber du machst beides gerne.
Ich liebe beides. Ich bin ein absolutes Festivalmädchen. Aber ich liebe natürlich auch die kleinen, dunklen Clubs. Das mag ich sehr gerne.
Nach Covid hast du deinen Sound komplett neu gedacht, weg von Radio. Im radiofreundlichen Haus hin zu härteren Tech-Haus. Die meisten Künstler machen das eigentlich andersrum. Sie werden weicher, je erfolgreicher sie werden. Was hat dich dazu gebracht, gegen diesen Strom zu schwimmen?
Naja, ich habe vorher schon immer gerne Tech-Haus auch gespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass in Corona generell tatsächlich wirklich viele hart geworden sind. Der Sound wurde härter. Der Hard-Techno hat seine absolute Peak erhalten.
Es ging hoch bis auf 180.
Ja, es ist irre. Also es ist wirklich verrückt. Wenn ich gut drauf bin, dann spiele ich 130. ja, aber ich muss sagen, jetzt werde ich auch wieder weicher. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine neue Findung und werde auch wieder viel weicher, gehe mehr wieder Richtung UK-Haus. Das ist auf jeden Fall gerade auch so ein bisschen, bei mir ist so ein gesunder Mix, ne? Aus Soft-Lofra und auf jeden Fall Vorwärts-Lofra.
Du hast 2023 spontan ein Open Air in Berlin organisiert und danach dein eigenes Label gegründet. War das Kalkül oder ein Moment, in dem du einfach losgelassen hast?
Das war wirklich spontan. Das war verrückt. Ich dachte mir, na gut, 1. Mai, Berlin, das wäre mal cool, was Eigenes zu machen. Dass das dann natürlich so gekommen ist, hätte ich nie gedacht. Mir wurde dann angeboten, in so einem Hinterhof in Kreuzberg bei einem Restaurant ein Open Air zu machen. Wie viele Leute haben da hingepasst? Vielleicht, also wenn 150, 200 Leute vielleicht, ne? Und ich so, ah ja, cool, lass das mal machen, das sollte ja kein Problem sein in Kreuzberg. Ja, wir brauchen jetzt einen Namen, am besten bis morgen. Ich so, hier, das ist aber ein großer Pressure hier. Ja, dann habe ich da mit meiner Katze auf der Couch gesessen und das ist wirklich no joke. Und ich nenne ja meine Katze schon ewig Zoe the House Cat. Und dachte ich mir so, naja, alle lieben Katzen, ich liebe Katzen und House Cat ist einfach ein cooler Name. Da kann man viel mit spielen. Da kam natürlich auch meine Ausbildung dann wieder durch. Und dachte ich mir so, na, marketingmäßig, das ist cool, das können wir gut machen. Und dann war es natürlich die allererste House Cat. Und ich sag dir, das war wirklich ein harter Tag für mich. Wir haben, ich glaube, um 12 Uhr angefangen, dann kam schon direkt das Ordnungsamt, hat den Stecker gezogen. Mir wurde es ganz, ganz heiß und schwindelig. Und dann hatte ich Glück, dass jede Menge Demos waren und die Stadt beziehungsweise unsere Straße abgeriegelt wurde. Und dann haben wir einfach wieder losgelegt, ne? Weil die Polizei hatte natürlich Besseres zu tun, als bei uns vorbeizuschauen. Und zum Schluss kann ich dir nachher mal zeigen, Fotos und Videos. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen um dieses Restaurant, in dem Restaurant standen. Also es war Wahnsinn, was da los war. Und ja, wenn ich darüber nachdenke, habe ich immer noch Gänsehaut, weil das war wirklich ein krasses Gefühl. Und da dachte ich mir, genau das möchte ich machen. Ich möchte meine eigenen Veranstaltungen auf die Welt bringen und Menschen damit glücklich machen.
Und wie passend zum 1. Mai. Der 1. Mai ist ja in Berlin sehr vorbelastet durch sehr viele Straßenschlachten. Ja. Das hat Gott sei Dank sehr stark nachgelassen in den letzten Jahren und dieses Jahr war es sehr entspannt. Aber bei dir ist es ja ein Event der Liebe, mehr oder weniger, oder?
Ja, und das war wirklich pure Liebe.
Sehr schön. Als du das erste Mal deinen Track in einem Eisladen auf Ibiza gehört hast, Jahre nach dem Release, was hat das in dir ausgelöst? Ist es ein anderes Gefühl, als tausende Menschen auf einem Festival zu sehen, die zu deiner Musik tanzen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl. Ich stand in diesem Eisladen und dachte mir so, also mein erster Gedanke war nicht, oh, das ist ja mein Track, sondern hä, den kenne ich doch. Weil man gar nicht damit rechnet, dass jetzt in diesem kleinen Eisladen auf Ibiza mein Love Sensation läuft. Und dann war es dann so, hä, Laura, das ist doch dein Track. Und ich war so, oh, krass. Krass, ist jetzt einfach mein Track, der hier gespielt wird. Das war schon echt ein schönes Gefühl. Das kann man auch so gar nicht beschreiben. Das ist schon wirklich krass. Für mich ist auch krass, wenn Leute meine Musik in ihren Insta-Stories oder in ihren TikToks benutzen. Das finde ich auch einfach jedes Mal wieder wirklich ein tolles Gefühl.
Mhm. Darf man das umsonst eigentlich oder muss man da Gebühren bezahlen? Das ist ja, kommt drauf an, glaube ich, ne?
Das weiß ich gar nicht so genau. Okay. Also, ihr dürft das alle. Von mir darf man jetzt alles mal sagen.
Wir checken das mal, wenn wir das hier promoten und dich da posten.
Ach so, auch, ja, dann wenn ich ihn euch gebe, dann
ja. Ja, okay.
Setze ich ihn auf die Whitelist.
Sehr schön. Sag mal, ein DJ-Set ist ja eigentlich auch ziemliche Manipulation, weil du entscheidest, wie die Menge sich fühlt. Wie viel Verantwortung steckt darin und denkst du dabei bewusst daran, was du, während du spielst? Oder ist das so ein Flow?
Also ganz egoistisch mache ich das nicht. Also ich gehe schon auf jeden Fall mit dem Flow. Ich versuche die Leute schon sehr zu fühlen und auf jeden Fall auch abzuholen. Natürlich spiele ich meine neuen IDs, meine neuen Releases, das ist natürlich wichtig, dass ich die präsentiere oder auch meine persönlichen Hits. Aber ansonsten versuche ich schon auf jeden Fall die Menschenmenge zu lesen und das ist auch für mich die Kunst eines DJs, die Menschen zu lesen. Weil da vorne zu stehen und mein Programm abzuspielen, das ist jetzt für mich keine Kunst, sondern die Leute genau da abzuholen, wo sie gerade sich befinden.
Und woran machst du das fest? Also beobachtest du die erste Reihe? Hast du so Fixpunkte innerhalb des Publikums? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich muss schon sagen, ich bin schon sehr, sehr feinfühlig und sehr sensibel. Ich merke schon ganz genau eigentlich, wenn jetzt hier gerade die falsche Richtung einschlägt. Ne? Also wenn brauchen sie es jetzt ein bisschen härter oder brauchen sie es jetzt ein bisschen vocal-lastiger? Das ist einfach ein Gefühl, das kann ich gar nicht so beschreiben. Das ist wirklich einfach ein Gefühl, wie die Menschen sich verhalten oder ja, wie einfach auch die Gesichter sind. Mhm. Ja.
Du sagst Authentizität. Das ist ein schwieriges Wort, das sollte man eigentlich immer aus Moderationstexten rauslassen, weil es so kompliziert zu sagen ist. Ist der Schlüssel. Auf einer großen Festivalbühne vor einem Publikum, das dich nicht kennt, wie authentisch kann man da überhaupt sein?
Also ich bin immer genauso, wie ich bin auf der Bühne. Ich habe Spaß mit den Leuten im Publikum. Ich lächle die an, ich agiere mit denen. Wenn man auch meine Videos sieht, dann sieht man auch immer, dass ich immer irgendwie meine Hände zu irgendjemandem gestreckt habe. Oder
immer gute Laune?
Ja, immer eine gute Zeit mit den Leuten habe und die geben mir Feedback direkt, ich gebe Feedback. Wir haben einfach eine super Zeit zusammen. Wenn wir alle zusammen klicken, das ist meine Droge. Hm. Das ist meine Droge. Ich stehe da oben und denke mir, genau dafür mache ich das. Ich stehe da und habe eine gute Zeit mit den Leuten. Die Leute haben eine gute Zeit mit mir. Wir kreieren Momente und dann die Nachrichten, die ich danach kriege, das ist für mich, das ist genau mein Kick.
Hm. Glaubst du, viele andere DJs spielen eine Rolle dort? Also sind nicht authentisch?
Das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich denke schon, dass viele auch eine Rolle verkörpern möchten. Hm. Ne? Also keine Ahnung, die auch eine Maske aufhaben oder ja gewisse Outfits anhaben oder so. Ich denke schon, dass es auch ein Teil einer Rolle ist, auf jeden Fall. Viele sind ja auch sehr introvertiert eigentlich und auf der Bühne dann sehr extrovertiert. Ne? Das ist auch sehr oft der Fall.
Absolut. Ich habe mal einen Talk gehabt mit einem sehr bekannten DJ. Ein Gespräch wie wir jetzt, das war nicht so einfach. Also da gute und lange Antworten zu bekommen.
Das ist so sehr oft der Fall tatsächlich. Und ich kenne auch viele, die auf der Bühne sich eigentlich gar nicht so wohl fühlen.
Hm. Was passiert in dir, wenn ein Set nicht funktioniert, wenn die Energie sich nicht so entwickelt, nicht kommt? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist, natürlich passiert das auch, ja. Das gehört dazu, das muss man auf jeden Fall, da muss man lernen, mit umzugehen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein mentales Ding. Natürlich bin ich erstmal schlecht gelaunt. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist kein schönes Gefühl, wenn man einfach merkt, okay, ich habe die Leute jetzt nicht abholen können. Das kann passieren, wenn du auf einer Mainstage gebucht bist und du zum Beispiel der einzige House-Act bist zwischen EDM oder Techno-Acts auch und dann kommst du mit deinem groovy House. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, die Leute da abzuholen. Und da kann das schon mal vorkommen, dass es sehr lange dauert, die einzufangen. Oder halt auch nicht. Und da muss man auf jeden Fall, das muss man dann trennen können. Da muss man sich auch sagen, okay, Laura, du bist jetzt hier auf einer Bühne, das war alles sehr durchgemischt. Das war jetzt einfach nicht, was sie gebraucht haben. Das hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun. Das muss man sich dann auch sagen.
Aber hast du so 3, 4, 5 Tracks, die du so quasi im Notfallkasten hast, die du nehmen kannst und wo du weißt eigentlich, also wenn ich die jetzt reinmische, dann müsste das eigentlich wieder nach oben gehen.
Ja, ich habe so einen Icebreaker-Track. Ja. Ich habe auf jeden Fall so einen Icebreaker-Track.
Magst du uns den verraten?
Für dieses Jahr habe ich einen Icebreaker-Track. Und zwar habe ich einen Remake gemacht von Meet Me at the Love Parade. Als Berliner Girl. Ne, ich bringe Berlin überall hin. Der funktioniert, ja. Das ist so ein. Da freuen sich die Menschen, dass ich da ein Stück Berlin mitbringe.
Dein Name Lofra ist eine Zusammensetzung aus Love und Laura. Wie weit sind Laura und Lofra eigentlich heute voneinander entfernt?
Nee, wir verstehen uns gut. Nee, also der Name transportiert immer noch das, was ich immer sagen wollte, dass es keinen Platz für Hate gibt. Und dafür stehe ich heute noch auf jeden Fall. Meine Musik und meine Performances und genauso wie meine Postings auf Social Media soll Liebe vermitteln und Connections und dass da kein Platz für irgendeinen Quatsch ist.
Das ist auch ein großes Thema für dich in der Tat, weil du engagierst dich für Mental Health und vor allen Dingen gegen Mobbing. Inwiefern hängt das mit deiner eigenen Geschichte zusammen oder was hat das mit Musik eigentlich zu tun? Gibt es Mobbing? Also es ist ja eigentlich eine sehr positive Welt. Unterschiedliche Ausprägungen logischerweise, aber warum ist das Thema dir so wichtig?
Naja, ich hatte leider gar keine einfache Schulzeit. Ich wurde sehr stark gemobbt von den Mädels in der Schule. Das war wirklich so extrem, dass ich jeden Morgen zu meiner Mutter gegangen bin und habe gemeint, ich kann nicht in die Schule gehen, weil ich Bauchschmerzen habe. Und das war auf jeden Fall keine schöne Zeit für mich. Ich kann mich aber noch erinnern, ich war auch wirklich einfach immer, ich habe denen trotzdem immer noch mein letztes Hemd gegeben, diesen Mädels, ne, und habe wirklich um denen ihre Liebe gebuhlt, bis ich dann irgendwann einfach gecheckt habe, okay, ich muss jetzt einfach hier die Schulzeit durchziehen und mache dann einfach mein eigenes Ding. Und in der Oberstufe war das ja dann auch, war das auf jeden Fall besser, aber so die Mittelstufe, das war schon wirklich hart. Wirklich harter Tobak. Und dann weiß ich aber noch, dass ich dann irgendwann mir auch gesagt habe und auch zu denen, irgendwann werdet ihr mein Gesicht überall sehen. Und das war eigentlich irgendwie so ein Witz, weil ich damals ja auch schon Ballett getanzt habe und wirklich auf Bühnen gestanden habe und viel in der Zeitung und natürlich auch den Groll mir gegenüber auch damals schon diesen Mädels auf jeden Fall gut geschürt habe. Die heute übrigens öfters mal nach Gästeliste fragen, lustigerweise. Aber
und kriegen sie die?
Natürlich nicht. Da gibt es aber einen Ticketlink.
Okay.
ich glaube, die haben das vergessen tatsächlich.
Ja, Kinder können manchmal sehr fies sein.
Sehr, sehr gemein, ja. Aber wir haben übrigens dieses Jahr auch Klassentreffen, da freue ich mich drauf. Spaß beiseite, aber das war wirklich keine einfache Zeit für mich. Und da musste ich mich auf jeden Fall sehr durchbeißen. Genauso wie ich habe von meinem Studium auch eine Ausbildung noch gemacht und hatte da auch eine, mit der ich zusammengearbeitet habe, mit der ich in einem Büro gesessen habe, die wirklich auch mir das Leben einfach zur Hölle gemacht hat. und die einfach offensichtlich so neidzerfressen war, warum auch immer, dass der ihr Hobby auf jeden Fall war, mir jeden Tag zur Hölle zu machen. Und diese Neid und Hass, den habe ich aber genommen, um einfach weit wegzukommen. Ne? Also das hat mir so viel Stärke und Kraft gegeben. Ich bin da wirklich wie der Phönix aus der Asche gestiegen und habe mein Studium durchgezogen und bin dann nach Berlin und dann hat sich einfach das Blatt komplett gewendet. Ne? Also schon im Studium, das war wirklich eine wundervolle Zeit für mich, mit so vielen tollen, kreativen Menschen zusammen zu sein. Und dann nach Berlin natürlich, hier kannst du ja, hier stehen dir ja alle Türen offen als Kreativer. Hm. Das war für mich natürlich absolut mind-blowing, das zu machen, was ich möchte und was mich ausmacht. Hm. Ja, also wirklich 110% Laura. Und ja, das ist natürlich für mich heute auch, möchte ich das auch vermitteln, dass man, ja, Mobbing ist eine sehr schlimme Sache. Man kann Dinge manchmal nicht ändern. Menschen sind, wie sie sind. Wir alle tragen ein Päckchen und jeder geht damit anders um. Und möchte das natürlich auch den Jugendlichen vermitteln. Ne? Nur weil es da jetzt vielleicht irgendein Mädel oder ein Junge gibt, der dem deine Nase nicht passt. Oder zu sehr passt und deswegen böse zu dir ist, bedeutet das nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken muss. Das ist auf jeden Fall eine mentale Stärke, die man da an den Tag legen muss. Und als das bei mir damals war, da war das ja noch nicht so, dass Mobbing jetzt irgendwie da so ein Thema war. Ne? Da musste ich mich schon alleine durchkämpfen.
Ja, heute ist das anders organisiert an Schulen. Ja. Da wird viel mehr darauf Wert gelegt, dass solche Sachen dann gelöst werden.
Ja, und auch jetzt in meinem Job, klar gibt es da natürlich kleine Rivalitäten oder ja, natürlich kleine Machtspiele.
Gehört ne? zu, wenn man performancemäßig unterwegs ist, gehört
Rivalität. Ja, und umso weiter oben man ist, umso dünner wird die Luft dann auch.
Ja, ja, aber ich finde das toll, dass du dich da so engagierst. Das ist, ist großartig und das auch versuchst zu vermitteln, dicke auch an jüngere Leute. Das macht die Welt definitiv ein bisschen besser. Du verbindest alte Trends und Techno-Klassiker mit Tech-House. Was fasziniert dich an dieser Archäologie des Sounds? Warum lohnt es sich, in der Vergangenheit zu graben?
Ich habe ja so ein Ding, das habe ich auch noch niemandem erzählt. Ich weiß immer ungefähr, wann die Tracks rausgekommen sind. Hm. So in den 2000ern so, zum Beispiel kann ich immer so sagen, so, oh ja, wenn jetzt zum Beispiel so ein, keine Ahnung, früher war dann so Aiken und sowas, ne, Ashanti, dann kann ich immer ungefähr sagen, ah ja, das kam jetzt hier, keine Ahnung, 2008 im Juli raus oder so. Kann ja auch nicht sagen, warum ich sowas kann, aber irgendwie habe ich immer gute Gefühle bei gewissen Tracks, verbinde ich damit und dann kann ich auch immer direkt eine Connection machen. Und das habe ich halt mit so vielen Tracks und ich finde immer, die Musik, die man am meisten fühlt und daraus was Neues macht, das kann ich auch am besten meiner Crowd vermitteln. Und ich möchte einfach, dass die Leute dann auch so ein gutes Gefühl haben wie ich mit diesem Song.
Hm. Elektronische Musik wird oft als körperliche Erfahrung beschrieben. Bass, der durch den Körper geht, Beats, die den Herzschlag übernehmen. Glaubst du, dass Musik etwas in Menschen auslösen kann, das sie selbst nicht erklären können?
Auf jeden Fall. Also mein Traum war es ja immer, einen Club zu eröffnen, der nur durch Licht und Bass die Leute in Ekstase bringen kann. Mhm. Never say never. Und auf jeden Fall, Bass und Licht macht auf jeden Fall Leute high. Auf jeden Fall. Und das ist auch einfach geil. Mhm. Ja, wenn du dann einfach merkst, okay, die Leute da, du siehst das ja, wie die dann auf einmal, Gott, diese Gesichtsausdrücke, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist schon Wahnsinn, wenn so ein Drop reinknallt und der Bass reinschießt und alle einfach nur, ja, kriege ich richtig Gänsehaut, sogar im Gesicht. Das ist schon einfach ein sehr, sehr krasses Gefühl.
Ja, ich kann das Kompliment zurückgeben. Ich höre dich beim Laufen seit einiger Zeit und wenn ich die Tracks habe, die ein bisschen mehr Beat haben, laufe ich wieder unter 5 Minuten den Kilometer.
Perfekt.
Also, das ging jetzt lange Zeit, ging das nicht, aber mit der Musik geht das schneller, wirklich.
Ich gebe dir jetzt wieder einen neuen Mix.
Bitte. Das ist jetzt, es wird
immer schöner. Der steht in den Startlöchern.
Wird immer schöner. Ich habe ein paar sehr schöne Runs jetzt demnächst irgendwie vor mir, weil ich im Ausland bin. Daumen bitte schicken. Housecat ist nicht nur ein Label, es ist ja mehr eine Bewegung auch für dich. Was ist die Idee dahinter und wo soll das Ganze in 5 Jahren eigentlich stehen?
Meine Idee dahinter war auf jeden Fall, es war schwierig in Deutschland mit House und Tech House. Und mit der Housecat wollte ich einfach da eine neue Bewegung starten, dass das auf jeden Fall nicht ausgestorben ist, sondern nur in Deutschland gerade vielleicht etwas schwieriger. Und auch auf jeden Fall Newcomer fördern. Das ist mir ganz wichtig, dass ich da Newcomer eine Plattform biete, musikalisch und auch mit Shows weiterhelfen kann. Und das ist auf jeden Fall auch meine Intention dahinter. Was ich in 5 Jahren sehe, ist, dass die Housecat weltweit erfolgreich ist. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass wir die Housecat überall platzieren und überall tolle Acts spielen lassen und eine riesige, große Cat-Family haben. Das ist schon eigentlich wie so ein, dass wir wie so ein Member sind, dass es wie so eine Membership ist, so dass wir wie eine riesige Community sind. Und ich sage ja auch immer, from the alley to the club, vom egal woher du kommst, dass wir alle eine Family sind.
Sehr wichtiger, großer Trend. Auch bei Sleek sind wir gerade dabei, ein Membership-Modell aufzusetzen jetzt. Community ist das A und O, glaube ich, heute, um eine enge Verbindung zu seinen Leuten zu haben. Aber erklär mir noch mal ein bisschen, ist Housecat, ist das ein Label, ist das eine Marke, was ist das eine Bewegung, was ist das eigentlich?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall in erster Linie ein Gefühl. Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und dass man einfach ein Muster aufbricht. Dass es egal ist, ob du jetzt 100 Follower hast oder 100.000, wenn du einfach guten Sound machst, dann stehst du bei mir auf der Bühne und kannst bei mir releasen. Und auch mit den Menschen, die Leute, die auf die Housecat-Partys kommen oder auch die Musik hören, das ist einfach, das sind die Menschen, die ich bewegen möchte und die ich in meiner Community haben möchte. Und ich sag euch, Katzen sind überall. Wir streuen dann überall rum. Und deswegen finde ich es schön, dass wir das Ziel haben, weltweit zu sein und uns da zu connecten. Es ist einfach auch schön. Ich möchte auch auf jeden Fall irgendwann dann auch eine Plattform haben, wo man sich dann halt auch die Community connecten kann. Wenn du in Brasilien sitzt oder in Australien, dass man sich einfach austauschen kann, musikalisch. Oder auch, dass Leute auf die Gigs kommen können, dass sie nie alleine sind. Du bist nicht alleine. Du kannst zu uns alleine kommen. Und alle heißen dich willkommen und nehmen dich mit offenen Armen auf und schnurren um deine Beine.
Wo streunern denn die Katzen so rum? Jetzt in den nächsten Wochen?
Also die streunern jetzt auf jeden Fall auf Ibiza. Na, denn unsere Ibiza-Show letzte Woche lief so gut, dass wir jetzt eine Residency für den Sommer haben, einmal im Monat.
Wow, also es gibt Housecat auf Ibiza.
Housecat auf Ibiza, das erste Jahr. Also okay. Wir haben letztes Jahr ja schon mal dann eine Show gehabt, aber diesmal jetzt regelmäßig. Was natürlich.
Welchen Club wird das?
Wir sind im Café Mambo. Das ist ja der älteste Spot auf Ibiza. Und dann preparen wir uns schon mal für nächstes Jahr vor. Mal gucken, was da so passiert. Und dann auf jeden Fall am 1.8. wieder in Berlin im Weekend. Und in London im Ministry of Sound im Herbst sind wir wieder mit einer Halloween Edition da.
Wow, also sehr, sehr bekannte Brands letztendlich, ja, mit denen du da zusammenarbeitest im Clubbereich, oder?
Ja, und gerade plane ich auch meine erste Housecat in New York City. Da freue ich mich auch drauf.
Wow. Kannst du da auch schon die Location sagen?
Ja, es wird auf jeden Fall Unveiled sein. Das sind die Leute vom Virgo Club, wo ich meinen allerersten Gig in den USA hatte.
Ist das anders in den USA zu spielen als in Europa?
Ja, auf jeden Fall.
Was ist der Unterschied?
Anders, ich sag jetzt mal, ich würde jetzt nicht mal unbedingt Europa sagen, aber Deutschland würde ich sagen, auf jeden Fall, die Leute sind krass supportive. Krass, die sind einfach anders in ihrer Dynamik und sind auf jeden Fall stolz auf elektronische Musik.
Ja, New York ist eine wahnsinnig faszinierende Stadt. Ja. Ne? Also das ist wahrscheinlich die interessanteste in Amerika, finde ich.
Ja, bin ich auch stolz, dass ich da meinen ersten Gig hatte und dann auch jetzt meine erste Housecat dann. Das ist so ein Full-Circle-Moment.
Aber Wie bekommst du den Laden da voll, wenn ich mal fragen darf? Wir denken ja auch immer nach, immer mit Sleek in die USA zu gehen. Das ist aber immer anstrengend. Ja? Es ist, USA ist halt riesengroß, riesige Investments, die man da tätigen muss. Wie funktioniert das? Natürlich durch die Promoter des Clubs, aber die Marke, ist deine Marke da bekannt auch schon?
Nein, natürlich kennen die DJ, also die ein oder anderen DJs natürlich auch und so natürlich und meine Community, die mir folgt aus den USA. Aber es ist natürlich auch viel Advertisement, ne? Also das ist, da wird natürlich viel Advertisement gestreut. Also da werden wir viele Ads schalten und ja, auf jeden Fall so versuchen dann den Laden voll zu bekommen. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge.
Super, wann wird das sein in New York?
Also wir sind jetzt gerade dran. Also im Best Case wird es jetzt sogar schon im Juli sein oder im Herbst.
Okay.
Genau.
Ja, viel Glück dafür. Letzte Frage, Laura. Wenn du einen einzigen Track nennen müsstest, der erklärt, wer du bist, welcher wäre das und warum? Und es muss jetzt nicht Haus sein, also es kann alles sein.
Boah, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage.
Ja, kann ich mir vorstellen. Da muss man drüber nachdenken. Darum versuche ich dir so ein bisschen Zeit zu geben zum Denken. Ich höre, es ist ja leider ein riesen Problem. Gerade immer gucke ich Reels, wenn ich ins Bett gehe, nochmal so ein bisschen. Das dauert viel
wir
zu
alle,
lange.
Wir ja, alle. Wir alle.
Aber ich habe gestern bei einem Interview einen super Trick gefunden, wie ich das jetzt nicht mehr mache, weil es ist nicht wirklich nicht gut. Der hat ein Buch auf dem Nachttisch liegen und hat als Ziel, jeden Tag vor dem Einschlafen mindestens zwei Seiten zu lesen. Und ein zauberhaftes Buch, Der Zauberberg, Thomas Mann. Und das habe ich auch mir bestellt und nicht gelesen. Und das habe ich mir heute Morgen auf den Nachttisch gelegt. Und das versuche ich jetzt auch ab heute Abend zu machen. Keine Reels mehr. Aber bei den Reels wird mir immer Sade ausgespielt.
Schön.
Also das muss ich sagen, das ist so, ich könnte jetzt keinen direkten Track benennen, Smooth Operator vielleicht, hat viele tolle Sachen gemacht. Das wäre so, wenn ich diese Frage beantworten müsste, würde das in so eine Richtung gehen? Und jetzt hast du lange genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken.
Ja, das ist wirklich eine wahnsinnig gute Frage.
Das muss ja, das ist irgendwas mit Liebe wahrscheinlich.
Denkst
sehr,
du?
Sehr positiv.
Also auf jeden Fall positiv.
Sein.
Aber ich würde
Power,
eher...
Energie,
ja.
Definitiv.
Weißt du, ich glaube, ich würde einen Track von Third Eye Blind nehmen. Das ist meine Lieblingsband, seitdem ich Teenager bin. Die kennt man, glaube ich, in Deutschland gar nicht so, aber in den USA waren die mal echt, echt riesig. Und von denen würde ich auf jeden Fall fast jeden Track von einem Blue-Album nehmen. Das ist, ja, so Crunch-Rock. Und die sind, der ist so ein bisschen so Highschool-Rock. Und auch geht immer über Liebe. Aber es wird immer am Ende dann doch alles gut. Und ja, da würde ich, glaube ich, alles von Third Eye Blind nehmen.
Okay, wir packen das mal in die Shownotes von dem Podcast. Wir sollten in die Shownotes auch wahrscheinlich die Playlist von dir packen. Wo findet man dich eigentlich überall? Wo kann man dich hören?
Ja, man findet mich überall. Also Musik hört man mich gerne auf Spotify, Amazon. Könnt auch gerne bei mir mal auf Soundcloud vorbeischauen. Da habe ich natürlich auch die Mixe, die Love-Tapes, die du so gerne hörst. Und auf jeden Fall gerne Instagram und TikTok. Also ich bin überall vertreten.
Und vor allem, das wollen wir ganz klar hier sagen, auch ganz häufig bei Sunshine Live.
Auch da, ganz genau, so sieht's aus.
Liebe Laura, vielen lieben Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Viele Insights für das Business des DJ-Business. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben tolle Sachen erfahren von dir. Und ich bin definitiv bei der nächsten Housecat-Party dabei. Nicht auf Ibiza, aber bestimmt in Berlin.
Vielleicht auch auf Ibiza, mal gucken.
Vielleicht auch auf Ibiza. Vielen Dank.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön.
Das war Sleek Creative Minds auf Sunshine Live, heute mit Lofra alias Laura Häberle. Ein Gespräch über Bühnenmut, die Kraft der Musik und die Frage, wie viel von Laura in Lofra steckt und wie viel von Lofra in Laura. Wer mehr von ihr hören will, auf Spotify, Soundcloud, Instagram unter @Laura. Und wer live dabei sein will, schaut bei Housecat 030 vorbei. Am 5. Juli sind wir wieder hier mit dem nächsten Gespräch, mit den nächsten Menschen, dem nächsten Moment. Bis dahin, danke fürs Zuhören.